Wenn man sich diese Fotos anguckt, dann könnte man meinen, dass die Weber-Familie tatsächlich die perfekte Familie ist. Ja? Und es ist ja auch so mit diesen Urlaubfotos, man fotografiert ja nicht irgendwie, was nicht so läuft, man fotografiert ja nicht die schlechten Momente, man fotografiert die guten Momente. Und die postet man dann auf Instagram oder auf Facebook. Ja? Ich sehe ganz wenig Pickel auf Instagram, ich sehe ganz wenig Plauzen auf Facebook. Weil man stellt es natürlich, man stellt sich selbst nach außen hin einfach so gut wie möglich dar. Und genauso ist es ja auch mit unserem Familienleben. Ich sehe ganz selten Fotos, wo Freunde auf Facebook oder Instagram gerade den aktuellen Familienstreit posten. Ja, wie die Mutter mit wutverzerrtem Gesicht, mit der Faust drohend in Richtung Kind schaut. Ich spreche jetzt nicht von unserer Familie, sondern generell von Familien. Familien sind nicht perfekt. Wir sind eine Gemeinde mit Leuten, die relativ frisch verheiratet sind, viele. Viele haben gerade ihre ersten Kids gekriegt. Familie ist schön, aber manchmal ganz schön messy. Kleine Kinder, die wollen nachts nicht schlafen oder sie wollen zu einem Zeitpunkt, wo es nicht passt, schlafen. Die Elternnerven liegen irgendwie blank. Geschwister streiten sich um das Lego-Auto. Teenager-Eltern mutieren zur bisschen schlimmeren Version ihrer Eltern damals. Teenager entdecken grundloses Motzen als Allzweckwaffe gegen die Bastion der elterlichen Einheit. Familienalltag kann ganz schön anspruchsvoll sein. Nicht nur, wenn man Eltern ist von Kindern, sondern überhaupt. Familie ist durchaus etwas, das schwierig sein kann und gar nicht so einfach immer ist. Ob du 12 oder 45 bist, Sohn und Tochter zu sein, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die manchmal nerven kann. Oder wenn du 25 oder 65 bist heute, Elternteil sein, kann ganz schön an die Substanz gehen. Familienleben kann schwierig sein. Und das wusste auch Paulus, als er den Brief an die Kolosser geschrieben hat. Wir predigen ja gerade in der Predigtreihe Beziehungsweise, Beziehungenweise leben. Und da spricht Paulus ganz viele verschiedene Beziehungen an. Unsere Gottesbeziehung, die Beziehung zwischen uns in der christlichen Gemeinde, aber auch, und da sind wir letzte Woche eingestiegen, die Familie. Letzte Woche haben wir was gehört über verheiratet sein. Wie sieht es aus, Jesusmäßig Ehe zu leben? Und er schreibt noch weiter und spricht Familienleben an. Und das möchte ich euch vorlesen aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Kolosser Kapitel 3, die Verse 20 bis 21. Wer, bitte? Ist okay? Gut. Wer von euch hat so eine supermoderne Küche zu Hause? Und zwar solche Küchen, die keine Griffe mehr haben, sondern komplett glatte Oberflächen haben. Zwei. Okay, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Da gibt es dann keine Griffe mehr, an denen man zieht, sondern solche Küchen, diese Schränke, die funktionieren über Druckpunkt. Wenn man also auf den richtigen Punkt drückt, dann öffnet sich wie aus Geisterhand dieser Schrank. Oder wie aus Geisterhand öffnet sich diese Schublade und man kann in die Schublade reingreifen. Und so ist es übrigens auch in unseren Familien. Wenn ihr euch mal Gedanken drüber macht, manchmal ist es so, man muss nur einen kleinen Punkt drücken und dann geht die Schublade auf und dann kommt alles Mögliche bei raus. Kennt ihr das? Diese Triggerpunkte. Man braucht nicht wirklich viel Vorlauf, um einen Streit in der Familie zu haben. Man braucht nicht wirklich viel Vorlauf, um genervt zu sein. Man braucht nicht wirklich viel Vorlauf, um so zu reagieren auf ein Familienmitglied, wie Jesus es nicht möchte. Kennt ihr das? Man drückt diesen Knopf und der andere, da geht die Schublade auf und es quillt alles raus. Deine Tochter, die muss nur diesen einen nervigen Ton anstimmen und schon bist du auf 180. Oder dein Sohn, der muss nur einen kleinen stinkigen Socken auf der Treppe liegen lassen und schon bist du wütend. Vielleicht ist es dein Vater, der muss nur dieses eine Thema ansprechen. Migrationspolitik und AfD. Und schon bist du voll auf Angriff gebürstet. Deine Mutter, die muss nur einmal kurz mit den Augen rollen. Und schon bist du mega genervt von deiner Mutter. diese Triggerpunkte und die Schublade geht auf. Wer von euch kennt es? Okay, zwei kennen es nicht. Wir lieben unsere Familien und gleichzeitig fehlt uns mal was, haben wir das Gefühl. Wir lieben die, aber trotzdem ist es nicht komplett. Und diese eine Sache, die oft fehlt, die spricht Paulus ein paar Verse vorher an, in demselben Kapitel. Kolosser Kapitel 3, Vers 15, das haben wir schon gehört in der Predigtreihe. Ich möchte euch nochmal daran erinnern. Diese eine Sache, die fehlt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Also die Sache, die uns manchmal fehlt, ist dieser Friede, der von Christus kommt. Friede, auf Hebräisch Shalom, ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Also die ganze Heilsgeschichte Gottes bewegt sich von Adam und Eva bis hin zu dem Buch der Offenbarung, wo wir lesen, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt, bewegt sich die ganze Geschichte zu auf dieses eine Ziel, Shalom, Frieden. Und zwar nicht Frieden einfach nur im Sinne von Abwesenheit von Konflikt und von Krieg, sondern Frieden, Shalom, bedeutet im biblischen Kontext sehr viel mehr. Es ist ein Beziehungswort und es bezeichnet den Zustand, wenn alles gut ist, wenn alle Beziehungen gut sind, wenn alles passt zwischen Gott und mir, zwischen mir und meinem Nächsten und zwischen mir und der ganzen Schöpfung. Das ist Shalom. Und das ist, was uns manchmal in unseren Familien fehlt. Und das sollte auch das Ziel sein für uns als christlichen Menschen, die im Familienkontext alle irgendwo stehen, ob wir Eltern sind, ob wir Enkel sind, ob wir Neffen, Tanten, Bruder, Schwester, Vater, Mutter sind. Shalom ist das Ziel. Frieden miteinander. In einer Familie zu leben, in der Shalom herrscht, in der die Beziehungen heil sind, intakt sind, wo keine Hindernisse zwischen dir und mir stehen. Das ist das Ziel. Und deshalb schreibt Paulus diesen Kolosserbrief unter anderem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir solchen Frieden in deiner Familie wünschst. Ich wünsche mir das in meiner Familie. Und ich weiß nicht, wenn du so dir Gedanken darüber machst, okay, wir sollen in Frieden leben und du setzt den Sollzustand an dem Ist-Zustand an, wie groß diese Lücke ist. Jesus möchte für dich, dass du Shalom erlebst in deinem Familienkontext. Und dass Shalom, Frieden entsteht in deiner Familie. Paulus schreibt, das ist der Friede, der von Christus kommt. Das ist kein Friede, den du erzeugen kannst, indem du dich beherrschst. Es ist kein Frieden, den du irgendwie künstlich irgendwie hinkriegen kannst, indem du dich an die 10 Erziehungsregeln oder die 10 Familienregeln hältst. Dieser Friede ist nicht irgendwie produzierbar, sondern es ist ein Frieden, der von Christus kommt. Wie genial ist es, dass wir als Christen nicht unser Ding selbst einfach schaffen müssen, sondern es ist ein Geschenk von Jesus. Jesus ist der Schlüssel für heile Beziehungen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann entsteht etwas Neues in deinem Leben. Und dann passiert etwas mit den Beziehungen in deinem Leben. Wenn du wirklich Jesus nachfolgst, dann ist Jesus der Herr, der Boss, der Chef, der Babbo über deine Beziehungen. Er ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Er ist derjenige, der sagt, wie eine Beziehung laufen soll. Und als Nachfolger Jesu dürfen wir die Verantwortung abgeben, die Leitung abgeben und dürfen Jesus nachfolgen, ihm gehorchen, ihm vertrauen. Und wir gestalten unsere Familien so, wie Jesus es möchte, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das macht wirklich alles anders. Wo Jesus regiert, da wird Versöhnung größer geschrieben als Recht haben. Da, wo Jesus regiert, da ist kein Platz für nachtragend sein. Da, wo Jesus regiert, da gibt es keine Unterdrückung der Frau durch den Mann. Da, wo Jesus regiert, da gibt es keine Manipulation des Mannes durch die Frau. Überall da, wo diese Dinge geschehen, die ich gerade eben als Negativbeispiele aufgezählt habe, da regiert Jesus noch nicht in deinem Leben. Ich möchte dich herausfordern, dich Jesus zu unterstellen und Jesus-mäßig dein Familienleben zu gestalten. Mit Jesus gemeinsam kannst du diese negativen Muster in deiner Familie durchbrechen. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, ich trage ja bloß ungefähr 20% zur Misere bei. Meine Eltern, die sind die 80%. Das kann durchaus sein. Trotzdem kannst du Friedensstifter in deiner Familie sein. Du kannst deine Eltern nicht verändern. Du kannst deine Kinder nur bis zum gewissen Maße verändern. Aber wenn Jesus Christus in dein Familienleben reinwirkt, dann passiert Veränderung. Wo der Heilige Geist regiert, da passiert Veränderung. Also ein friedliches Familienleben, ein Shalom-Familienleben steht und fällt nicht mit deiner Leistung, mit deiner Selbstbeherrschung. Ein intaktes Shalom-Familienleben steht und fällt mit deiner Beziehung zu Jesus Christus. Wir alle, wie wir hier sitzen, wir sind Teil einer dysfunktionalen Familie. Es gibt die perfekte Familie nicht. Jeder von uns heute Morgen hat Issues, Family Issues. Manche mehr, manche weniger. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, okay, genau, Familie ist mein Wunderpunkt, ist vielleicht meine große Baustelle gerade. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Paulus schreibt darüber, wie wir als Christen leben können in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht bist du mega frustriert. Vielleicht hast du schon lange aufgegeben. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Fang an, für deine Familie zu beten. Fang an, für deine Kinder zu beten, für deine Eltern zu beten, wo auch immer gerade der Schuh drückt. Wo Jesus regiert, gibt es Hoffnung für deine Familie. Okay, Gott hat heute Morgen, glaube ich, in unserem Predigttext durch die Worte des Paulus zwei Hauptansagen für dich und mich, wie wir ganz praktisch als Christen Shalom-Familie leben können. Wir sprechen gleich über Vater, Mutter, Tochter und Sohn und so weiter. Ich möchte nochmal vorausschicken, was letzte Woche die Jessie schon betont hat. Wir sprechen hier nicht von offenen Beziehungen, wir sprechen hier nicht von wilden Ehen, wo Kinder einfach in die Welt gesetzt werden. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Männer und Frauen heiraten und ihr Leben gemeinsam im Rahmen einer Ehe gestalten. Wir glauben, es ist Gottes Segen nicht darauf, wenn du einfach dein Leben lebst wie die Welt in der wilden Ehe und keine Ahnung, Kinder zeugst und mit irgendjemandem diese Kinder zeugst, der nicht dein Ehemann oder deine Ehefrau ist. Einfach nur als grundlegendes Verständnis, wir sprechen hier gleich von Ehe zwischen Mann und Frau vor Gott geschlossen. Der erste Punkt ist, sei ein Shalom-Kind. Das ist, was Paulus hier sagt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Also Paulus spricht hier zu jungen Kindern. Er spricht hier nicht zu 35-jährigen erwachsenen Söhnen und Töchtern, sondern hier geht es erstmal um Kinder. Die meisten sind jetzt, oder fast alle wahrscheinlich, sind jetzt gerade im Kindergottesdienst oder bei Impuls. Deshalb, liebe Kinder, wenn eure Eltern euch gerade die MP3 vorspielen, lieber Emil, lieber Gideon, lieber Silas, wen haben wir noch? Die Eunike hört vielleicht auch mit zu Jonna und Lenny. Herzlich willkommen im MP3-Erlebnis von HDH Mannheim. Was Paulus da sagt, ist Folgendes. Hört hin, was euch eure Eltern sagen und dann handelt entsprechend. Gehorcht euren Eltern heißt nichts anderes als hinhören, zuhören, lieber Gidi, und dann das Umsetzen. Aber der Prozentsatz an Kindern, die über Kindergottesdienst und Teenager-Alter sind, hier ist sehr viel höher. Wer von euch ist Sohn oder Tochter heute Morgen hier im Raum? Ja, okay, alles klar. Ich wollte es bloß mal kurz testen, ob ihr mir zuhört. Für euch habe ich einen anderen Vers mitgebracht, der für euch gilt, wo auch die Bibel über Sohn sein, Tochter sein spricht. Und zwar das vierte Gebot der 10 Gebote steht in 2. Mose 20, Vers 12. Da steht Folgendes, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr dir, dein Gott, dir gibt. Ehre Vater und Mutter, Volk Israel wird hier angesprochen, damit ihr in dem verheißenen Land, in das ihr hineingeführt wurdet, lange bleiben werdet. Das ist ein Text, der gilt auch für dich und für mich. In der Bibel steht, wir als Nachfolger Jesu, wir gehören zum Volk Gottes. Wir gehören zum Verheißungsvolk Gottes. Also gilt auch für dich, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die einen oder anderen sagen jetzt einfach, ja, gar kein Problem, ich habe nämlich coole Eltern. Und andere sagen jetzt vielleicht, naja, wenn Gott meinen Vater kennen würde, dann würde er nicht von mir verlangen, dass ich ihn ehre. Wenn Gott meine Mutter kennen würde, dann wäre er genauso genervt von ihr wie ich. Ich muss die garantiert nicht ehren. Nein. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern in deiner Rolle als Sohn und Tochter, wenn deine Eltern noch leben. Ehre deine Eltern. Was ist das, die Eltern ehren? Deine Eltern sind nervige Menschen. Könnte ich jetzt als Frage formulieren, für die meisten ist es wahrscheinlich einfach eine Aussage. Dann denke und rede trotzdem nicht schlecht über deine Eltern. Vielleicht machen deine Eltern Fehler, dann vergib ihnen ihre Fehler. Jesus sagt, hey, wenn jemand 7x, 70x gegen dich sündigt, dann vergib ihn. Deine Eltern brauchen deine Hilfe, dann ehre deine Eltern und hilf ihnen. Vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen hier, der sich fragt, wie er mit vielleicht demnächst pflegebedürftigen Eltern umgehen soll. Gott gibt dir eine Ansage, kümmere dich. Und zwar ungeachtet, was in eurem Leben irgendwann mal vorgefallen ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Gottes Segen liegt auf einem Leben, das Vater und Mutter ehrt. Das ist ganz schön herausfordernd. Aber ich glaube, dass da ein Segen drauf liegt und dass da was Gutes bei rumkommt, wenn wir unsere Eltern ehren. Also erste Ansage von Paulus, sei ein Shalom-Kind. Zweite Ansage für alle Eltern, seid Eltern, die mutig machen. Er schreibt, ihr Väter, reizt eure Söhne nicht, damit sie nicht mutlos werden. Positiv ausgedrückt, Eltern, seid Eltern, die mutig machen. Ja, Paulus spricht hier die Väter an. Ich glaube, man kann es auf die Eltern übertragen. Was Paulus hier zu den Vätern sagt, war für die damaligen Zuhörer und Leser des Briefs wirklich außergewöhnlich. Für uns ist so klar, ja natürlich, die Väter sollen die Kinder nicht reizen, damit die nicht mutlos werden. Für die damals war das überhaupt nicht klar. Das Vater-Kind, das Eltern-Kind-Verhältnis war ein ganz anderes. Das Kind wurde beherrscht im Altertum vom Vater. Der Vater war der Herrscher über das Kind. Ein römischer Vater war zum Beispiel dazu bevollmächtigt, seine Kinder als Arbeiter auf seinem Gut arbeiten zu lassen. Ein römischer Vater durfte ganz einfach seine Kinder in die Sklaverei verkaufen. Ein römischer Vater hatte sogar das Recht dazu, sein Kind zum Tode zu verurteilen und dann gleich auch noch das Urteil zu vollstrecken. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine Anklage wegen Kindsmord. Nein, das war lag in der Autorität des Vaters, das Kind zu töten, wenn es sich daneben benommen hat. Also das ist so diese Vater-Sohn-Hierarchie im Altertum. Und dann schreibt Paulus in diesen Kontext rein. Da, wo die Väter uneingeschränkte Macht hatten über ihre Kinder, in diese Kultur, in diese Anti-Shalom-Familienkultur hinein, schreibt Gott mit Paulus Hand, Stopp! Ihr Väter, macht's nicht so, wie ihr es gelernt habt, sondern erzieht eure Kinder so, dass sie Mut und Hoffnung in ihrem Leben haben. Das war revolutionär. Und ich möchte da jetzt nicht nur die Männer ansprechen. Ich glaube, es ist klar, warum die Männer damals angesprochen wurden. Ich glaube, in unserem heutigen Kontext können wir die Eltern allgemein ansprechen. Liebe Eltern, es ist Gottes Ruf auf eurem Leben, eure Kinder zu ermutigen und zu mutigen, hoffnungsvollen Menschen zu machen. Bevor jetzt gleich die Singles und die jungen Paare, die noch nicht Kinder haben, abschalten, ich möchte euch ermutigen, trotzdem zuzuhören. Vielleicht möchte Gott dir heute Morgen etwas sagen, an was er dich in 5 Jahren dran erinnern möchte. Vielleicht ist heute für dich so ein Lerninhalt da, den du brauchst in 3 Jahren. Also Eltern, ihr seid berufen, Eltern zu sein, die mutig machen, die Hoffnung schenken. Und zwar nicht Hoffnung in irgendwelche Dinge, auf die andere Leute ihre Hoffnung werfen, sondern ganz speziell die Hoffnung auf eine Sache. Ihr seid dazu berufen, mutig zu machen und Hoffnung zu schenken in Gott. Als Jesus nachfolgende Eltern sollt ihr euren Kids helfen, Jesus nachzufolgen. Das Ziel ist nicht besonders viel Selbstvertrauen, das Ziel ist besonders viel Gottvertrauen. Die Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen, für die ist das höchste Ziel, mein Kind soll besonders viel Selbstvertrauen haben. Wir haben ein anderes Ziel. Selbstvertrauen ist eine schöne Sache, aber Gottvertrauen ist, was den Unterschied macht. zwischen uns und der Welt. Und für diese Aufgabe hat Gott euch Eltern Autorität geschenkt. Als Eltern habt ihr alle dieselbe Autorität, eure Kinder zu erziehen. Die Frage ist einfach nur, wie nutzt ihr diese Autorität? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die nutzen könnt. Ihr könnt die nicht nutzen, oder ihr könnt sie schlecht nutzen, oder ihr könnt sie gut nutzen. Nicht schlecht, gut. Was meine ich damit? Wenn ihr Eltern seid, die ihre Autorität über ihre Kinder nicht nutzen, dann nehmt ihr einfach nicht wirklich Einfluss auf eure Kinder. Das ist ein Erziehungsstil, den nennt man laissez-faire, was so viel heißt wie laufen lassen. Auf Deutsch würde es heißen anti-autoritäre Erziehung. Und Eltern, die so drauf sind, die haben auch gute Intentionen. Die wollen, dass ihre Kinder nicht verbogen werden, sondern sich frei entwickeln und zu freien Menschen entwickeln. Und ich finde, das ist sehr gut. Das Ergebnis solch einer Erziehung sind aber leider oft Typen mit einem Ego so groß wie ein Flugzeugträger, die nicht in der Lage sind, konstruktiv mit ihren Mitmenschen umzugehen, weil sie nie gelernt haben, auf die Bedürfnisse und die Gefühle anderer einzugehen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Eltern seid, nutzt die Autorität, die Gott euch gegeben hat. Lasst nicht einfach alles laufen. Während des Gottesdienstes, wenn dein Kind mit der Ratsch-Ratsch-Ratsch-Rassel durch den Raum rennt und hier vorne seine Kreise zieht, du darfst deinem Kind sagen, hey, nachher geht's weiter, gib mal die Rassel her. Zum Beispiel. Nutze deine Autorität. Also eine Möglichkeit, du nutzt deine Autorität nicht. Zweite Möglichkeit, du nutzt sie schlecht. Das sind dann Eltern, die genau das Gegenteil von dieser anti-autoritären Erziehung praktizieren. So oberstrenge Eltern. Wenn du deine Autorität mit unrealistischen Erwartungen über das Kind drüber stülpst. Solche Eltern kritisieren ihre Kinder viel, motzen viel, verbessern ihre Kinder sehr viel, ermahnen, zeigen immer mit dem Finger darauf, was gerade nicht gut gelaufen ist. Und gerade als Vater von jungen Kindern ist es so einfach, weil es läuft so gut wie gar nichts gut und sozial und irgendwie perfekt. Es ist so einfach, die Autorität, die man von Gott bekommen hat, so zu nutzen, dass das Kind mehr und mehr entmutigt wird, mehr und mehr unsicher wird. Auch solche Eltern meinen es eigentlich gut, weil sie wollen ihre Kinder darauf trainieren, sich wirklich angemessen zu benehmen und gut zu benehmen, damit sie auch gut durchs Leben kommen. Aber das Ergebnis sind oft entmutigte Kinder. Und das ist genau das, was Paulus hier schreibt. Wenn wir die neue Genfer Übersetzung unseres Verses lesen, Vers 21, da steht, ihr Väter, in Klammer ihr Eltern, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Liebe Eltern, wo fallt ihr vom Pferd? Anti-autoritär oder oberstreng? Ich weiß aus eigener Erfahrung, von irgendeiner Seite kippt man leicht runter. Ganz wenige sitzen so fest im Sattel, dass sie sagen können, nö, ist alles cool. Wo fällst du vom Pferd? Laissez-faire, du lässt einfach laufen und hoffst, dass alles gut wird. Oder über Helikoptermutter. Ja, dein Kind muss sogar noch vom Eingang des Kindergartens bis in die Gruppe begleitet werden, falls ein T-Rex irgendwo aus der Küche springt und dein Kind fressen will. Wo fällst du vom Pferd? Und andere Frage, wo sind deine Eltern vom Pferd gefallen? Ihr kennt das mit dem Pendelschwung. Ja? Ihr habt das hier erlebt, also pendelt ihr in die andere Extremrichtung. Deine Eltern sind da vom Pferd gefallen. Du hast es immer gehasst, dieses Kontrollierende deiner Eltern. Deshalb bist du jetzt auf der Seite. Oder vielleicht hast du gehasst, dass deine Eltern sich nie wirklich gekümmert haben. Deshalb versuchst du, die beste Mutter der Welt zu sein. Dich um alles zu kümmern. Dass ja nichts passiert. Und du fällst vom Pferd. Es gibt eine dritte Möglichkeit, wie du mit der Autorität umgehen kannst, die Gott dir geschenkt hat als Eltern. Und zwar, du nutzt diese geschenkte Autorität gut. Aber wie geht das? Das ist doch die Frage. Wie geht es? Wie können wir unsere Aufgaben als Eltern oder vielleicht als irgendwann mal Eltern, die jetzt noch keine Kinder haben, wie können wir das gut machen? Ich habe mal Gidi und Silas gefragt, was sie uns für Tipps geben würden, wie wir, also Erziehungstipps sozusagen, wie wir gute Eltern sein können. Und ihr werdet darauf Rückschlüsse dann ziehen können, wie ich drauf bin. Okay? Der erste Tipp war wirklich wichtig, keine dummen Sprüche. wenn, das ist, ich glaube, das betrifft die Jessie, wenn irgendetwas schiefläuft oder wenn irgendwas blöd ist, dann können meine Söhne es nicht ertragen, wenn noch eine wirklich gute Pointe, ein richtig guter Gag oder ein, ich hab's gewusst, ich hab's dir gesagt, und zwar gestern um 6.25 Uhr. Solche Sprüche wollen meine Söhne nicht hören. Das reizt die zum Zorn. Also, die drücken bei mir auf den Knopf, zum 20. Mal das Pausenbrot vergessen und sofort kommt bei mir alles raus. Und meine Söhne sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das nervt mich total. Also erster Tipp, keine dummen Sprüche. Zweiter Tipp, nicht sagen, Zitat, du benimmst dich wie ein Teenager. Das macht es nur noch schlimmer. Okay? Also selbst wenn du recht hast mit einer Aussage, heißt es nicht unbedingt, dass es erziehungstechnisch sinnvoll ist, das auch zu äußern und zu verbalisieren. Also, wenn dir auffällt, es gilt übrigens auch für Ehepaare, wenn dir auffällt, dein Gegenüber ist genauso wie die Mutter der Ehefrau, der Vater des Ehemanns, oder du benimmst dich wie ein Teenager, obwohl du noch gar nicht Teenager bist, könntest du bitte noch ein bisschen warten mit der Pubertät? Das hilft nicht wirklich. Dritter Tipp von meinen Söhnen, man sollte erstmal warten, bevor man motzt. Also erstmal noch eine gewisse Schonfrist, nicht gleich loslegen. Okay, ich finde die gar nicht dumm, die Tipps. Ich habe noch ein paar mehr Sachen für euch dabei. Es gibt wahrscheinlich 10.000 Erziehungstipps, die man geben kann. Ich habe 5 dabei für euch heute. Okay, number one. Keep cool. Wer hat den Film gesehen? Okay, einige. Ich finde den Film super. Der heißt Alles steht Kopf. Und der sitzt bei mir ziemlich schnell am Steuer. Ich bin südländisch, nicht nur von der Optik aus, sondern auch vom Temperament. Eltern sein kann ganz schön an die Substanz gehen. Es ist unheimlich schwierig, aber ein ganz wichtiger Tipp, einfach mal cool zu bleiben. Vielleicht wirklich ganz klischeehaft in der Situation erstmal ganz ruhig auf 10 zu zählen, und zwar langsam auf 10 zu zählen, bevor man loslegt. Ich kenne das aus dem Familienkontext einer sehr, sehr mir gut bekannten Familie, die ich jetzt nicht näher nenne. Da ist es so, dass Ehemann und Ehefrau oft im selben Raum sind, wenn es eine Konfliktsituation mit den Kindern gibt. Und der Ehemann, von dem ich spreche, der sieht manchmal, wie langsam aber sicher das Level, das sieht man an dem roten, also an der roten Färbung des Gesichts, wie das langsam steigt. Und da ist es manchmal extrem wichtig, wenn du siehst, dass dein Ehepartner jetzt gleich total seine Coolness verliert, kurz zu sagen, hey, warte mal kurz. Ich glaube, wir sind hier vor einer Kernschmelze. Also das sagt man bitte auch nicht, weil das ist für die Ehefrau auch nicht gerade. Also, du denkst dir, oh, Kernschmelze naht, schnell eingreifen, bevor jetzt wirklich hier das absolut krasse Gewitter losbricht. Einfach nur als Tipp, cool zu bleiben und hilf deinem Ehepartner, cool zu bleiben. Schreien heißt immer Kontrollverlust. Und unter Kontrollverlust ist Erziehung nie konstruktiv. Wenn du schreist, hast du verloren und dein Teenagerkind hat gewonnen. Nee, hat eigentlich auch verloren. Aber du bist nicht in der Lage, irgendwo einen guten Einfluss auf dein Kind zu haben und auszuüben. Bleib cool, denn deine Hauptaufgabe als Elternteil ist, dass du der Safe Place für dein Kind bist, dass du ein sicherer Schutzrahmen für dein Kind bist. Wenn du dein dreijähriges Kind anbrüllst, mit hervorstehenden Adern am Hals und an der Stirn, mit roten Augen, dann bist du kein Safe Place für dein Kind. Vermeide, die Kontrolle zu verlieren. Es passiert trotzdem, aber arbeite dran, Jesus-mäßig Vater zu sein, Jesus-mäßig Mutter zu sein. Erstens, keep cool. Zweitens, rede, rede, rede. Die drei großen R. Ja? Rede, rede, rede. Wenn du jemand sein willst, der sein Kind mutig macht und ihm Hoffnung schenkst, dann führt nichts hieran vorbei. Egal, wie sehr deine Kinder sich wie die letzten Ärsche, auf Deutsch gesagt, verhalten, du darfst nicht dir denken, okay, die sind Ärsche, also bin ich jetzt auch ein Arsch. Und du schmollst ganz genauso wie dein Teenager-Sohn, deine Teenager-Tochter. Oder dein dreijähriges Kind, das gerade entschlossen hat, die Windel quer durch den Raum zu schmeißen und aus dem Zimmer zu laufen. Hat man als dreijähriges Kind noch eine Windel an? Kommt drauf an. Ich möchte euch herausfordern als Eltern, egal wie sauer ihr seid, egal wie blöd behandelt ihr gerade wurdet, lasst einen Konflikt nicht ungelöst einfach irgendwie auslaufen, ohne dass man irgendwie darüber gesprochen hat. Setz dich mit einem Kind hin, sei geduldig, denn es ist nicht so reif wie du. Sei geduldig im Gespräch, ertrage die Bockigkeit, aber erarbeite mit deinem Kind eine Lösung für das Problem. Das ist mega wichtig. Rede mit deinem Sohn, rede mit deiner Tochter. Dritter, ich glaube, das ist für uns postmoderne Eltern eine der größten Herausforderungen. Sei konsequent. Ich habe Pädagogik studiert und ich weiß, wie überlebenswichtig das ist, konsequent zu sein. Und ich erlebe das auch im Familienkontext, bei mir privat. Ich möchte euch ermutigen, Erziehungsmaßnahmen zu ergreifen. Ihr dürft das. Und die dann auch bitte durchzuziehen. Weil das macht euch tatsächlich glaubwürdig als Eltern. Erzieht eure Kinder und zieht es durch. Es ist so verlockend, diese Ablehnung, dieses unangenehme Gefühl, diesen Konflikt einfach vermeiden zu wollen, indem man einfach nicht erzieht und oder einfach die Erziehungsmaßnahmen, die man angekündigt hat, einfach nicht durchzuziehen. Des lieben Friedens willen, der Harmonie willen. Das ist so verlockend. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern als Elternteil, dieser Verlockung nicht nachzugehen, weil es dir in dem Moment vielleicht einen leichteren Nachmittag verschafft, aber in 5 Jahren du das Problem noch viel größer hast, als du es jetzt hast. Sei konsequent. Zum Beispiel, wenn dein Kind den Bogen überspannt, dann solltest du irgendwann im Lauf dieser Situation sagen, also wenn es jetzt noch so weitergeht, tut mir leid, dann müssen wir zum Beispiel Spielen mit einem Kumpel heute Nachmittag streichen. Wenn du hier so auf die Kacke haust, dann sorry, geht es jetzt gleich nicht mehr so weiter. Und wenn es dann weiter geht, dann solltest du irgendwann das Spielen mit einem Kumpel streichen und das auch durchziehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an eine Situation, als ich ein kleiner Steppkes war, vielleicht so 7, 8 Jahre. Und damals, wir hatten nur 3 Programme. Das heißt, also wir hatten nicht Netflix, wir hatten nicht mal Satellitenfernsehen, wir hatten nur 3 Programme. ARD, ZDF und Südwestfernsehen. Und da war die Auswahl nicht so groß. Und damals habe ich so diese Herbie-Filme, ein verrückter Käfer, kennt ihr das? Dieser Käfer, der durch die Gegend fährt, total bescheuert. Die kamen als im Sommer und ich habe mich so gefreut auf diesen Film und irgendwie, ich weiß nicht mehr, was war, ich habe mich total daneben benommen, ich glaube, Gäste waren da und ich war einfach bloß halt assi drauf und meine Eltern haben gesagt, so, morgen den Film guckst du nicht. Und die nächsten 24 Stunden habe ich gebettelt und gejammert und habe gefleht, dass ich diesen Herbie-Film gucken darf. Und meine Eltern haben es durchgezogen und haben gesagt, nö. Und es hat mir echt gut getan. Weil ich gecheckt habe, okay, wenn meine Eltern was sagen, dann machen die das auch. Und ich kann so viel nerven, wie ich möchte. Sie ändern ihre Meinung nicht. Wir als Eltern, wir sind so oft so drauf, wir wollen unseren Kindern, wir wollen die erziehen, aber das Einzige, was wir ihnen beibringen, ist, wenn du mich lang genug nervst, knicke ich ein und du hast mich in der Hand. Schlechte Idee, sei konsequent. Gerade vor 2, 3 Wochen haben wir in der Family einen Vertrag ausgehandelt. Da ging es um das Motzen bei Aufforderung zum Küchendienst. Und ich habe das jetzt nicht dabei, aber das war richtig cool, weil der Gidi hat sich hingesetzt und hat einen Vertrag aufgesetzt. Ich, Gideon Weber, haben mich mit meinem Bruder gestritten wegen Tischabräumen. Besagte Personen verpflichten sich hiermit und so weiter und so fort. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird eine Woche Tennisverbot ausgesprochen. Unterschrift aller Beteiligter. Haben wir alle 4 unterschrieben. Das war cool. Das war super. Sei konsequent mit deinen Kindern, sie werden es dir danken. Viertens, schenke Gnade. Ich möchte nicht einfach nur pädagogische Erziehungstipps geben, sondern es geht ja darum, wie kann ich jesusmäßig Familie leben. Und was vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht so geläufig ist, ist der Gedanke, hey, ich möchte meinem Kind Gnade schenken. Ich möchte meinem Kind beibringen, was Gnade bedeutet. Also nicht nur konsequent sein ist wichtig, sondern genauso wichtig ist es, Gottes Gnade irgendwie in das Leben des Kindes hineinzupflanzen. Also achte nicht nur darauf, dass du konsequent in deiner Erziehung bist, sondern achte auch darauf, dass dein Kind versteht, was Gnade ist. Was ist Gnade? Wenn ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe. Achtung, ganz wichtig. Jetzt können wir ja denken, okay, ich verhänge eine Erziehungsmaßnahme, eine Woche Tennisverbot. Das ist so ätzend, weil dann ist mein Sohn nämlich die ganze Zeit zu Hause und motzt nur rum. Ich schenke ihm Gnade, indem ich ihn Tennis spielen lasse. Das ist keine gute Idee. Aber es gibt so viele Anlässe, wo du deinem Kind Gutes tun kannst, ganz unverdient. Zum Beispiel, wir stellen uns mal vor, Gideon motzt. Das kommt ja ganz, ganz selten vor. Ja? Stellen wir uns vor, heute Abend motzt Gideon uns an. Dann können wir uns entscheiden, wollen wir jetzt voll auf Konfrontation gehen oder wir können auch sagen, hey Gidi, ja, ich weiß, du motzt gerade, aber weißt du was? Ich würde es mal kurz gerne ignorieren, um dir zu sagen, du bist ein geiler Typ und was hältst du davon, wenn wir statt jetzt hier über Strafen zu sprechen, einfach mal schnell auf den Tennisplatz gehen und spielen? Hast du nicht verdient? Hey, aber guck mal, ich bin Pastor, ich habe auch so gut wie gar nichts verdient. Alles, was ich habe, ist Gnade. Ich möchte dich ermutigen, deinen Frust nicht an deinen Kindern auszulassen. Das ist das Gegenteil von gnädig sein. Auszuflippen und alle möglichen Strafen zu verhängen im Eifer des Gefechts. Sei nachsichtig. Du selbst bist ein Sünder, der aus Gnade allein gerettet wird. Das verpflichtet dich dazu, mit den kleinen Sündern, die du gezeugt hast, ebenfalls gnädig und barmherzig umzugehen. Du bist verantwortlich dafür, dass die in der Welt sind. Sei gnädig, so wie Gott verantwortlich dafür ist, dass du in der Welt bist und gnädig ist. Also schränk nicht nur ein, sondern schenke auch Freiheit. Sei nicht nur konsequenter Durchgreifer, sondern sei auch ein Belohner. Sei jemand, der das Beste sucht für das Kind und ihm Gutes tun will. Respekt und Wertschätzung auszusprechen. Schenke Gnade. Letzter Punkt. Lebe Freude im Herrn vor. Als Eltern, das Wichtigste, was ihr tun könnt, kommuniziert ihr über das Sein und nicht über irgendwelche Erziehungsmethoden. Wer du bist, prägt deine Kinder viel mehr, als welche modernen Erziehungsmethoden du anwendest. Es ist wichtiger, wer du bist und wie du bist. Ein paar Fragen. Werden eure Kinder ihre Hoffnung irgendwann mal in Gott setzen, wenn ihr eure Hoffnung einfach in Geld und in Karriere, in Urlaub oder sonst irgendwas setzt? Werden eure Kinder irgendwann fester Teil einer Kirchenfamilie sein, wenn ihr in eurem Alltag ihnen vermittelt, viel cooler als sonntags in Gottesdienst zu gehen, ist ausschlafen und ein langes Familienfrühstück zu haben? Das kann man auch samstags machen. Werden eure Kinder freudige Anbeter sein, wenn sie in eurem Leben sehen, dass wirklich Freude aus Sport kommt, aus dem schönsten Fünf-Sterne-Hotel, aus Zerstreuung in der Freizeit? Die Antwort lautet jedes Mal nein. Wenn du nicht vorlebst, was es heißt, glücklich in Gott zu sein, Freude in Jesus zu empfangen, dann werden deine Kinder das auch mal nicht anstreben, werden deine Kinder das auch mal nicht leben. Also das Wichtigste, was du tun kannst als Elternteil, als Vater und Mutter, ist tatsächlich eine gesunde Beziehung mit Jesus vorzuleben. Geistgeleitet durch deinen Tag zu gehen. Gottzentriert zu leben. Mehr zu freuen als zu jammern. Mehr anzubeten als ängstlich deinen Alltag zu führen. Wir könnten hier noch weitergehen. Ich würde gerne hier einen Cut machen. Elternsein ist anspruchsvoll. Und ich möchte euch ermutigen, den Blick nicht zu sehr zu richten auf Bereiche, wo ihr jetzt noch nicht so gut seid, sondern den Blick darauf zu richten, was möglich ist in der Herrschaft des Heiligen Geistes in eurem Leben. Was möglich ist durch die Herrschaft Jesu über eure Gedanken. Was möglich ist dadurch, dass ihr euch erkennt als Kinder Gottes, geliebt und angenommen von ihm. Und dann das auch an eure Kinder weitergeben könnt. Ich möchte kurz ein Zwischengebet sprechen, dann schließe ich die Predigt ab. Ich möchte dich ermutigen, mit mir die Augen zu schließen. Und je nachdem, wer du heute Morgen bist, ob du der Sohn bist mit den nervigen Eltern oder ob du das Elternpaar bist, das wirklich Schwierigkeiten hat mit den Kids oder vielleicht seid ihr auch gerade, habt ihr Schwierigkeiten mit eurer Ehe, was auch immer dein Anliegen im Familienbereich gerade ist, schließ die Augen, reflektiere kurz, was es ist und dann bete ich mit euch. wenn du heute Morgen hier bist und du fühlst dich als ein Versager. Vielleicht hast du als Ehemann versagt. Oder vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber, weil du was gesagt hast, was irgendwie gar nicht gut war. Vielleicht fühlst du dich gar nicht wie ein Versager, aber vielleicht hast du viele Sorgen momentan. Ich möchte dich ganz gezielt ansprechen und dir sagen, Jesus Christus ist die Hoffnung für deine Situation. Der Heilige Geist wurde dir gesandt, damit du dein Leben mit ihm gemeinsam meistern kannst. Wenn du entmutigt bist momentan, dann setz dich heute Nachmittag mal hin und google mal die Losung von heute. Ich weiß nicht auswendig, aber das ist genau Gottes Wort für dich heute. Wenn du heute Morgen da bist und du hast die Hoffnung in manchen Bereichen aufgegeben und hast innerlich gekündigt, ob das in deiner Ehe ist oder wenn es bezüglich deiner Eltern ist oder deiner Familie. Lass dich herausfordern, neue Hoffnung zu schöpfen, neu aktiv zu werden, Shalom zu bringen in deine Familie. Kein Berg ist zu hoch, kein Graben ist zu tief, keine Vergangenheit ist zu mächtig, keine Zukunft zu bedrohlich. Nichts, was du getan hast oder irgendjemand getan hat in deinem Leben, ist zu groß, um geheilt zu werden von Jesus. Ich ermutige dich, Gott ranzulassen an diese Sache. Dreieiniger Gott, ich bete zu dir heute Morgen, dass du uns befähigst, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Jesus-mäßige Eltern zu sein, Jesus-mäßige Ehepaare zu sein, Jesus-mäßige Söhne und Töchter zu sein, Onkels und Tantens, Nichten und Neffen, Herr. Heiliger Geist, erfülle uns neu mit deiner Kraft, damit wir unser Leben leben können, wie du es von uns möchtest. Wir sind gerufen, Salz und Licht zu sein in der Welt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, raus aus dem mittelmäßigen Einheitsbrei, raus aus frustriertem und desillusioniertem Familienleben und führe uns rein in ein Leben, das dich ehrt, Herr. Herr, hilf uns, die Verheißungen, die du in deinem Wort uns gibst, hilf uns, die vor Augen zu führen, daran festzuhalten und zu glauben und zu sagen, nein, ich möchte nicht einfach nur irgendein Leben führen, irgendwie das machen. Ich möchte es so machen, wie du das möchtest. Ich möchte dich herausfordern und ermutigen, wenn du in einer Beziehung drin bist, die nicht Gottes Maßstäben entspricht. Wenn du lebst wie ein Ehepaar mit einem Freund, mit einer Freundin, ihr seid nicht verheiratet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du hast ein krasses, schlechtes Gewissen oder du bist abgestumpft und sagst, das gilt nicht für mich. Wenn du abgestumpft bist, dann möchte ich dich herausrufen, Buße zu tun. Und dich neu der Herrschaft Jesu unterzuordnen. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann möchte ich dich herausrufen, Buße zu tun. Dich neu der Herrschaft Jesu Christi unterzuordnen. Jesus hat heute Morgen für dich eine neue Chance. Wenn der Teufel dir im Ohr sitzt und sagt, nein, ich bin schon zu weit gegangen, das ist viel zu kompliziert, mein Leben in Ordnung zu bringen. Es stimmt nicht. Jesus ist zu den schlimmsten Typen gegangen und hat gesagt, folge mir nach. Und sie hatten die Entscheidung, nachzufolgen, mit Jesus zu leben, nach seinen Geboten zu leben. Oder sitzen zu bleiben. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Er ist weitergelaufen. Sei nicht derjenige, der zurückbleibt und sagt, ich lebe mein Leben so, wie ich möchte. Und irgendwie geht es bestimmt auch mit Jesus zusammen. Nein, sei unterwegs mit Jesus. Ordne dich ihm unter. Er ist dein Herr. Also tu, was er sagt. Dürft die Augen wieder aufmachen. Wir haben in den letzten paar Minuten einen sehr starken Fokus gesetzt auf eine ganz relativ kleine Gruppe. Ich möchte es nochmal hier rauszoomen für all unsere Singles, für alle Leute, die eben gerade nicht betroffen sind von dem Thema. Wow. Hey, geil. Ich möchte nochmal uns alle in den Blick nehmen. was kann dieses Thema, was wir heute hier besprechen, das, was Paulus da geschrieben hat an die Kolosser, was sagt es uns allen, egal was gerade unsere Situation ist? Lass uns mal kurz drüber nachdenken, was das Thema Erziehung mit uns zu tun hat. Selbst wenn wir keine Kinder haben, selbst wenn wir vielleicht keine Eltern mehr haben, die noch leben. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Die eine steht in Sprüche Kapitel 3, Vers 12. Da steht folgendes: Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Das, was Gott von uns als Eltern einfordert, schenkt er uns allen in Reinform und Perfektion. Gnade, Barmherzigkeit, Geduld, Liebe. Wenn du heute Morgen da bist und du fragst dich, hey, wie steht Gott zu mir? Gott steht zu dir wie ein liebender Vater. Er erwartet von uns, dass wir gute Eltern sind, weil er der Prototyp des guten Vaters ist. Wenn du dich heute Morgen verlassen fühlst oder hast das Gefühl, Gott ist nicht anwesend, es ist nicht wahr. Gott ist dir näher als irgendein anderer Mensch ist, auch wenn du nicht spürst. Gott ist dein Vater, der dich liebt, der dich durch Konsequenzen durchführt, durch verschiedene schwierige Situationen, die du nicht magst, und trotzdem ist er da und hat dich in seinem Arm. Und die zweite Bibelstelle möchte ich dir auch zusprechen. Zephania 3,17. Der Herr dein Gott, der Herr dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos, ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das gilt für dich als Kind Gottes. Gott ist da. Er ist bei dir. Er ist total begeistert von dir, selbst wenn du nicht alles richtig gemacht hast. Ich bin von meinem Sohn Gideon begeistert, selbst an Tagen, wo er nicht die perfekte Leistung bringt. Das Gleiche gilt für dich und Gott. Er ist begeistert von dir. Manchmal steht er einfach nur da und guckt dich an und denkt sich, oh krass, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ich bin einfach ergriffen. Ganz egal, was deine Performance ist, Gott liebt dich, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Wir sind nämlich alle nicht, wie wir sein sollten. Und er jubelt über dir. Ich weiß nicht, ob das was mit dir macht emotional, wenn du dir vorstellst, dass Gott dich anguckt und er jubelt und tanzt. Das ist nämlich, was da steht in der Stelle. Dass Gott anfängt zu tanzen, wenn er dich sieht. Ich möchte dich einladen, ich möchte euch einladen, uns als Gemeinde einladen, gute Eltern zu sein, gute Kinder zu sein. Und als Menschen zu leben, die tatsächlich wissen, sie sind geliebt von Gott, sie sind angenommen von Gott. Und das, was sie da empfangen von Gott, ausstrahlen. Lass mich zum Abschluss nochmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe und deine Gnade, deine Barmherzigkeit, aber auch dafür, dass du, wenn wir in die falsche Richtung laufen, uns nicht einfach laufen lässt, sondern uns rufst und zurechtweist, Herr. Kein Kind steht darauf, zurechtgewiesen zu werden. Kein Sohn hat Bock darauf, zu hören, dass er gerade in die falsche Richtung läuft. Aber wie gnädig, barmherzig und liebevoll ist es, dass wir als Eltern unsere Kinder davor bewahren, irgendwo über die Klippe zu laufen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit dir zu gehen, dir nachzufolgen, ein Leben zu leben, das dich ehrt, Buße zu tun, wo wir gesündigt haben, mit der Kraft deines Heiligen Geistes unser Leben in Ordnung zu bringen. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen.